Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Achtung, hier kommt der Ball geflogen.
Ja, und wie immer wurde er gekonnt von mir nicht gehalten. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Hallo, ich bin Tim. Wir sind ja diesen Sommer besonders sportlich hier beim Kakadu unterwegs. Und heute rollt, fliegt, hüpft der Ball. Wir bekommen zum Beispiel raus, ob eine Bowlingkugel eigentlich auch ein Ball ist. Und wo wir gerade beim Rauskriegen sind, Kakadu, hast du eine Ahnung, was ein Ernteschock bei euch Tieren ist?
Lass mich mal überlegen.
Mach mal.
Das ist schwierig. Ich komme nicht drauf.
Tja, Ernteschock für Tiere. Ganz ehrlich, habe ich vorher auch noch nie etwas davon gehört. Was das meint, warum einige Tiere nach der Ernte geschockt sind, das erfahren wir gleich. Außerdem werden wir heute romantisch. Komm, Kakadu, gib Küsschen.
Tim, das finde ich nicht witzig.
Warum denn? Wenn etwas romantisch ist, denke ich auch an Küsse. Und ihr?
Liebe, halt schöne Gefühle. Rosen und Herzen und zum Beispiel Mondschein oder Kerzen.
Genau. Kunst kann aber auch romantisch sein. Das hat dann nicht unbedingt etwas mit der Liebe zu tun, auch nicht mit Küssen. Kakadu, du kannst also erleichtert durchatmen. Wofür Romantik in der Kunst steht, das lassen wir uns gleich erklären, hier am Kakadu-Infotag im Deutschlandradio Kultur. Es ist schön, dass die Welt bunt ist. Wie langweilig wäre das bitte schön, wenn alle Menschen gleich wären und alles ähnlich grau. Dann gäbe es zum Beispiel auch nicht die beeindruckenden Bilder, die uns unsere Kakadu-Kinderkunstexperten regelmäßig am Infotag vorstellen. Heute geht es um Gemälde aus einer Zeit, die in der Kunst Romantik genannt wird. Was daran romantisch ist, das erklären uns jetzt Luisa, Yara, Jona und Jakob. Sie nehmen uns zusammen mit Ilka Lorenzen in eine berühmte Gemäldesammlung mit.
Wir gehen heute in die alte Nationalgalerie.
Wir reden über den Kunststil Romantik.
Also Romantik entstand 1800 und dort dachten sich die jungen Künstler, der alte Kunststil, der gefällt mir nicht mehr. Und dann haben sie sich Beispiele in der Natur genommen und haben sie gezeichnet.
In der Alten Nationalgalerie in Berlin, einem prächtigen Museum, gibt es besonders viele gute Beispiele, also Gemälde aus der Epoche der Romantik. Viktoria Graf arbeitet dort als Kunsthistorikerin und sie hat die Kinderkunstexperten mit auf eine Reise durch die romantische Sammlung genommen.
Also, wenn ihr so Romantik hört oder romantisch, wie ist denn das? Könnt ihr das mal beschreiben? Was ist Romantik?
Liebe, halt schöne Gefühle. Rosen und Herzen und zum Beispiel Mondschein oder Kerzen.
Um unsere eigenen Vorstellungen von Romantik mal mit denen der Künstler dieses Stils abzugleichen, schauen wir uns als erstes gleich einen der ganz Großen an, den Künstler mit den drei Vornamen Caspar, David, Friedrich. Friedrich ist natürlich der Nachname. Sein Gemälde Der Mönch am Meer ist weltberühmt.
Ein Mann steht am Strand, wo ganz viele Dünen sind. Und dann ist da auch ein Meer mit Wellen.
Der Mönch am Meer. Einsam und verlassen schaut er auf das unendlich groß und weit vor ihm liegende, dunkle, graublaue Meer. Es ist ein eher trauriges Gemälde und es hat bei den Betrachtern des frühen 19. Jahrhunderts zunächst Empörung ausgelöst. Denn außer viel Meer, ein paar Möwen und eben diesem einsamen Mönch konnten sie nicht so recht etwas darauf entdecken, was ihnen kunstvoll erschien.
Also vielleicht ist es ja so, soll es so darstellen, davor standen ganz viele um ihn herum und es war sozusagen seine Familie und dann sind alle irgendwie verschwunden. Und dann steht er jetzt da zum Beispiel ganz alleine und dass er jetzt nicht mehr weiß, was er machen soll.
Tatsächlich weiß man heute, dass Caspar David Friedrich den Mönch am Meer gemalt hat, als er selbst an einer Depression, also an einer großen Traurigkeit gelitten hat. Denn er hatte zu dieser Zeit viele Familienangehörige, darunter auch seinen Bruder, verloren. Den Menschen mit seinen Gefühlen und in seiner Einsamkeit so in den Mittelpunkt zu stellen, war außergewöhnlich in der Epoche der Romantik. Damals hat man eher die Natur nachgeahmt, während Caspar David Friedrich versucht hat, ungreifbare Empfindungen sichtbar zu machen. 200 Jahre später ist der Mönch am Meer vielleicht gerade deshalb so beliebt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind so Bilder, wo man nicht so wirklich viel drauf sieht, sondern eher sich ganz viel dazu denkt, gibt. Und es gibt ja auch Bilder, wo ganz wenig nur drauf ist, aber es sagt ganz viel.
Damit ihr nicht denkt, dass romantische Kunst ausschließlich so dunkel und düster ist, habe ich noch ein allerletztes Bild für euch. Und das schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an.
Das Bild heißt Sizilianische Küste, gemalt von August Kopisch.
Es sieht fröhlicher aus als das vom Mann am Meer.
Das ist viel heller und ich finde, es sieht so aus, als würde man da gleich reinspringen wollen.
Wenn ich jetzt sagen müsste, wo das ist, würde ich mir so denken, vielleicht Italien.
Und wie lautet jetzt das Fazit der Kakadu-Kinder-Kunstexperten zum Kunststil Romantik?
Es sind meistens so Bilder, auf denen man ganz viele feine Besonderheiten sehen kann.
Ich fand so Romantik auch schön.
Kaspar David Friedrich, der hat zum Beispiel irgendwie eher traurige Bilder gemalt und hier August Kopisch hat irgendwie fast nur fröhliche Bilder hier in der Ausstellung.
Da gibt's ganz viel Natur und das finde ich einfach schön, auch wie die Natur so gemalt ist, mit welchen Farben und so.
Die Romantik in der Kunst. Die Kakadu-Kinder-Kunstexperten haben uns erklärt, was es damit auf sich hat. Im Augenblick sind die Bauern mit ihren Traktoren ordentlich unterwegs und natürlich mit den Mähdreschern nicht zu vergessen. Sie ernten Getreide. Daraus wird dann Mehl hergestellt und das ist ja zum Beispiel in Brotbrötchen und Kuchen drin. So eine Getreideernte kann aber auch zu einem Schock führen. Nicht bei uns Menschen, sondern bei Tieren. Ernteschock wird er tatsächlich genannt. Was das bedeutet, erklärt uns jetzt Kakadu-Reporterin Dana Sindermann. Sie nimmt uns mit ins Getreidefeld.
Ein Spaziergang durch ein Getreidefeld. Im Sommer zur Erntezeit sind die Gerstenfelder, die Weizen-, Roggen- und Rapsfelder bis zu 2 Meter hoch. Viele Tiere finden in den dichten, hohen Gräsern Schutz.
Also hauptsächlich leben in diesen Feldern Rebhühner, Fasane, Hasen, um dort ihre Jungen zu kriegen oder auch Nahrung zu suchen. Dann findet man natürlich auch Rehe in diesen Getreidefeldern. Die nutzen das hauptsächlich, um sich da drin zu verstecken.
Zwischen den trockenen Feldern wächst meist ein saftiger Grünstreifen aus Kräutern, Gräsern und Blumen. Insekten tummeln sich hier. Die Käfer, Spinnen, Fliegen und auch das Grün sind für die Wildtiere eine satte Mahlzeit. Tillmann Möhring vom Deutschen Jagdverband.
Nur von den Körnern leben die Tiere natürlich nicht. Also sie fressen jetzt nicht schwerpunktmäßig die Körner, sondern die Insekten und auch Wildkräuterchen, die dort eben noch zu finden sind.
Die Tiere können sich also im hohen Getreidefeld verstecken und so in Ruhe den saftigen Rand knabbern. Jedes Jahr zwischen Ende Juni und Ende August, wenn es ein paar Wochen hintereinander trocken war, wird das Getreide geerntet. Die Bauern nutzen hierzu riesige Mähmaschinen. Sie rasieren die Felder in wenigen Stunden ab. Ein dramatischer Zeitpunkt für die Tiere. Sie verlieren plötzlich ihr Zuhause, ihren Schutz und Lebensraum.
Die Verstecke sind weg und das schockt sie natürlich.
Die Tiere erleben den sogenannten Ernteschock.
Problematisch ist es eben für Hasen, Rebhühner und Fasane, weil die, wie gesagt, innerhalb eines Feldes zum Teil auch leben. Die Rehe, die das zum Verstecken nutzen, die ziehen dann einfach weiter, weil man muss sich vorstellen, die sind ja auch größer als ein Hase oder ein Fasan. Und da kann es sein, dass sie eben auch längere Entfernungen zurücklegen müssen, um so etwas geeignet zu finden. Und das ist dann eine Zeit, in der sie natürlich auch leichte Beute für Räuber sind, die aus der Luft kommen, Greifvögel und Krähen zum Beispiel, oder die auch am Boden leben für Füchse und Marder.
Herumirrende Rehe sind auch für Autofahrer gefährlich, weil das Wild auf der Suche nach einem neuen Zuhause die Straße queren kann. Aber was kann man dagegen tun? Joachim Zeller ist Landwirt. Er ist ein großer Tierfreund und setzt sich dafür ein, dass Menschen den Tieren nach der Erntezeit andere Schutzräume bieten, beispielsweise Wildblumenwiesen. Das sind Wiesen aus vielen verschiedenen Blumen, Gräsern und Kräutern. Da ist für jedes Tier etwas dabei.
Viele verschiedene Hummelarten finden wir hier, dann viele Wildbienen, natürlich die Honigbiene, dann viele Schmetterlinge, zum Beispiel auf diese wilden Möhren, da gehen ganz gerne die Schwalbenschwänze, die ja ganz tolle Schmetterlinge sind. Also man findet hier ganz große Bandbreite. Ja. Mäuse, die lagern natürlich hier auch die Samen ein, die klettern die Pflanzen hoch, beißen oben die Samenstände ab und lagern sie unten ein. Eidechsen, Lurche, kleine Vögel, aber auch Rehwild oder Hasen gehen dahin.
Die Wildblumenwiese duftet von ihren Blumen und Kräutern. Deren Blüten tupfen die Wiese rosa, gelb, rot, violett und blau. Die einen Pflanzen wachsen hoch, die anderen niedriger.
Man sieht ja hier auf jeden Fall, wenn man so durchläuft, wie schön das hier ist. Also für Tiere. Die kriegen noch Sonne hier unten drin, die können sich hier reinsetzen. Und sind doch geschützt. Wir sind ja nicht weit von der Straße weg, aber hier kann trotzdem keiner reingucken. Und die können sich hier wohlfühlen.
Die verschiedenen Kräuter machen die Wildblumenwiese auch zur Wildtierapotheke.
Der Hase ist nicht dumm und die Tiere sind überhaupt nicht dumm. Und wenn die mal Bauchweh haben, dann wissen die auch schon, was sie nehmen müssen, damit es weggeht. Also die suchen sich dann schon die Pflanzen raus, heilen sich dann selber. Ja.
Neben der Wildblumenwiese können Tiere nach der Ernte auch an anderen Stellen Schutz und Nahrung finden. Allerdings ist es wichtig, dass Menschen diese anpflanzen. Das können kleine Waldinseln im Feld sein, der Graben und der grüne Rand neben der Straße, die deshalb möglichst wenig gemäht werden sollten, oder Hecken an den Feldwegen.
Da sind so Flächen wichtig, die brauchen wie gesagt gar nicht groß sein, aber möglichst viele und vielleicht in einem erreichbaren Abstand. Und dann habe ich ganz, ganz viel für die Natur getan.
Der Ernteschock, für Tiere eine ernste Sache. Dana Sindermann hat uns erklärt, was das ist und was dagegen unternommen werden kann. Damit schalten wir gerade mal rüber zu unseren Tieren. Da droht wohl auch ein Schock, ein Wanderschock.
Hallo?
Tiger, wie lange müssen wir denn noch laufen bis zu diesem See, den du so groß angekündigt hast?
Ach, nur noch so 10 Minuten vielleicht.
Hä? Das hast du vor einer Stunde auch schon gesagt.
Naja, ich stehe eben zu meiner Meinung.
Jetzt findet der Ball hier auch seinen Weg. Wir lassen heute die Bälle fliegen. Die kann man ja nicht nur schießen, sondern auch werfen, schlagen, fangen, dribbeln und pritschen. Es gibt jede Menge Sportarten, die würden ohne Ball nicht so richtig gut funktionieren. Sehe zumindest merkwürdig aus, wenn man beim Tennis zum Beispiel nur einfach so mit den Schlägern durch die Luft fuchteln würde. Deshalb feiern wir heute den Ball hier im Kakadu Sportsommer.
Der Kakadu Sportsommer.
Alles, was rund ist.
So, Kinder, der Ball ist das Thema unserer Stunde. Dann lasst mal hören.
Fußball, Volleyball, Basketball,
Tennisball, Handball, Federball, Tischtennisball, Baseball,
Billard. Ich habe eine Frage. Zählt Bowlingkugel als Ball?
Der Ball ist rund, rund.
Gruppenarbeit, Kinder. Die Frage ist, wann ist der Ball ein Ball?
Ein Ball ist ein Ball, wenn er rund ist.
Ein Ball ist ein Ball, wenn er sich drehen kann. Wäre er eckig, könnte er sich nicht so gut drehen.
Ein Ball ist ein Ball, wenn man damit eine Ballsportart betreiben kann.
Nee, ich denke es nicht. Man kann ja auch mit dem Ball was ganz anderes machen.
Ja, das ist doch schon sehr schön. Ihr macht gut mit heute.
Der Ball ist eben rund.
Wunderbar.
Der Ball ist eben rund.
Vielleicht hatten ja die Urzeitmenschen dann mal so einen richtig runden Stein gefunden und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt.
Sehr schön. Das ist eine glatte 2. Und jetzt schaut mal in eure Bücher. Da steht:
Ein Ball ist ein kugelförmiger, gewöhnlich mit Luft gefüllter Gegenstand, der als Spielzeug oder Sportgerät verwendet wird.
Alles klar? Haben das alle verstanden? Bleibt jetzt nur noch die Frage vom Anfang der Stunde. Zählt die Bowlingkugel nun als Ball?
Die Bowlingkugel ist ja zwar rund, aber die wird ja nicht aufgepumpt.
Trotzdem gilt die Bowlingkugel als Ball, weil sie ist rund, kann rollen und sie wird so wie ein Ball genutzt.
Der Ball ist eben rund. Der Ball ist eben rund.
Und jetzt? Lieblingsball schnappen, oder? Das war nämlich der Kakadu für heute. Morgen ist dann wieder Anpfiff zum Kakadu-Medientag. Badehose bitte nicht vergessen. Wir tauchen ab und stellen euch ein Buch vor, in dem die Geheimnisse des Meeres erforscht werden.
Alles, was man im Meer machen kann.
Und was im Meer liebt, wie sich das Meer verändert und was Plastik im Meer anrichten kann und einfach, wie du gut angeln kannst und einfach rund um das Meer alles.
Wir schmeißen die Angeln aus und gehen auf Tauchstation morgen beim Kakadu. Jetzt schlägt hier im Deutschlandradio Kultur erst einmal die Musiksendung Tonart akustische Wellen, unter anderem mit Straßenmusik aus Peking. Ich bin Tim und morgen wieder drin.